Albert Speer ist der wohl auch heute noch bekannteste Architekt Adolf Hitlers. Als dessen Chefplaner war Albert Speer an nahezu allen Nazi-Bauten und Projekten beteiligt. Und zudem war er ab 1942 Rüstungsminister. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs bei den Nürnberger Prozessen wurde er als Kriegsverbrecher zu 20 Jahren Haft verurteilt. Trotzdem galt er in der Öffentlichkeit lange, lange als der gute Nazi, der von den NS-Verbrechen nichts gewusst hat. Wieso hat sich diese Legende viele Jahre gehalten, selbst dann noch, als längst bewiesen war, dass Albert Speer sehr wohl von den Verbrechen wusste, ja nicht nur dies, dass er an Verbrechen beteiligt war? Dieser Frage geht eine Ausstellung nach. Sie heißt Albert Speer in der Bundesrepublik vom Umgang mit der deutschen Vergangenheit. Ab morgen in Berlin in der Gedenkstätte Topographie des Terrors. Antje Bonhage war schon da.
Gleich am Anfang der Ausstellung ein durch Stellwände abgetrennter Bereich. Auf jeder Stellwand ein riesiger Buchstabe. S-P-E-E-R. Speer. Schon hier wird die These der Ausstellung deutlich. Albert Speer, eine Marke, ein Konstrukt. Dann tritt man ein in diesen Raum im Raum.
Damals konnte ich in der unmittelbaren Nähe Hitlers vieles sehen und vieles hören, was mir hätte bedenklich erscheinen müssen.
Albert Speers Lebenstonband. Man wird berieselt von Tönen und Bildern wie von einem Werbefilm. Ein attraktiver Mann, sympathisch, der überlegt und nachdenklich spricht, einsichtig, verantwortungsvoll, der sich mit klaren Worten distanziert von Hitlers Verbrechen und von sich selbst.
Ich hätte die Pflicht gehabt, Hitler unmittelbar zur Rede zu stellen und zu fragen, was dort vor sich geht. Ich habe nichts dergleichen getan.
Das hört man sich am Anfang an und taucht erstmal ein in diese Geschichten, die der Mann erzählt. Und es bleibt dann aber nicht dabei.
Sagt Alexander Schmidt, der Kurator der Ausstellung.
20, 30 Jahre in der Bundesrepublik blieb es dabei. Und dann entfernt man sich von ihm. Man hört ihn noch, aber man hört ihm nicht mehr zu, sondern dreht ihm sozusagen ein bisschen den Rücken zu und schaut sich mal an, wie es vielleicht wirklich war und hört auch andere Meinungen. Und das ist, glaube ich, der wichtige Ansatz der Ausstellung.
Andere Meinungen, wie zum Beispiel die von Bertrand Perz.
Die Geschichte der Konzentrationslager, vor allen Dingen ab Kriegsbeginn, ist ohne die Rolle von Speer gar nicht zu denken.
Man sitzt an einem Tisch dem Historiker Bertrand Perz quasi gegenüber. Der ist im Video auf einem Bildschirm zu sehen. Perz hat im Zuge seiner Forschungen zu nationalsozialistischen Konzentrationslagern im Militärhistorischen Archiv Prag ein Dokument entdeckt. Einen Erweiterungsplan für das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Abgestimmt war dieser Plan zwischen der SS und Albert Speer. Dabei hatte Speer stets behauptet, von Auschwitz habe er eigentlich nie direkt gehört.
Es kommt im Herbst 1942, der Bau von Auschwitz-Birkenau ist längst im Gange, zu einer Sitzung, wo es darum geht, dass Speer die nötigen finanziellen Mittel und Baukontingente zur Verfügung stellt.
So Bernhard Perz im Video.
Speer genehmigt, wie es im Protokoll dieser Sitzung heißt, im vollen Umfang den Ausbau von Auschwitz-Birkenau. Das heißt die Errichtung nicht nur von vielen Baracken, sondern auch von 4 Krematorien, inklusive der Gaskammern und Leichenkeller.
An 9 sogenannte Expertentische kann man sich in der Ausstellung setzen und hier Dokumente mit Erkenntnissen zu Albert Speer einsehen. 6 Forschende erzählen im O-Ton. Auch mit dabei die Politikwissenschaftlerin Isabel Trommer. Sie hat über die Rezeption Speers in der Bundesrepublik promoviert.
Ich würde am Ende sagen, dass in der Figur Speers sich die zentralen Rechtfertigungen, die es damals in Deutschland gab, gebündelt haben. Die Wahrnehmung seiner Person war also politisiert und auch zeitgeschichtlich geprägt. Dass sich das Speerbild gewandelt hat, das dauerte im Grunde bis 1981, als Speer dann verstarb.
Dennoch hielt sich das Bild von Speer als dem sogenannten guten Nazi bis in die 2000er Jahre hinein. Denn von Anfang an war Speers PR-Maschinerie höchst effizient und funktionierte nicht zuletzt deshalb, weil so viele daran mitgewirkt haben. Angefangen bei seinen Verteidigern, die ihn, wie Speer sich selbst, bei den Prozessen als unpolitischen Technokraten darstellten. Eine wesentliche Rolle spielten auch der Journalist Joachim Fest und der Verleger Wolf-Jobst Siedler, die für Speer einen Großteil von dessen angeblichen Erinnerungen schrieben und sie teilweise einfach erfanden. Und damit die Legende Albert Speer festigten.
Und da handelt es sich nicht nur um Auslassungen und Beschönigungen, sondern wirklich um dreiste Lügenkonstrukte. Und ja, die deutsche Gesellschaft hat das akzeptiert, hat dem geglaubt. Wahrscheinlich, weil es auch ja einer eigenen Entlastung sozusagen entgegengekommen ist. Und nach dem Motto, wenn einer wie Albert Speer nichts gewusst hatte, dann konnten wir ja eigentlich auch nichts wissen.
Sagt Andrea Riedle, die Direktorin der Stiftung Topographie des Terrors.
Und diese Ausstellung nimmt diese Legende minutiös auseinander und das ist sehr, sehr spannend. Und das ist einer der Hauptgründe, warum wir diese Ausstellung zeigen, neben den vielen Berlin-Bezügen, die es natürlich bei Albert Speer auch gibt.
Die Ausstellung Albert Speer in der Bundesrepublik vom Umgang mit der deutschen Vergangenheit ab morgen in Berlin in der Gedenkstätte Topographie des Terrors.